Hallo und herzlich willkommen zur 93. Folge von Geistergeflüster,
dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt.
Ich bin Katharina.
Und ich bin Diandra.
Hello.
Schön, dass ihr wieder da seid.
Wir freuen uns.
Ja, vor allem sitzen wir auch endlich mal wieder in Person zusammen, um aufzunehmen. Woohoo! Das war jetzt sehr lange irgendwie nicht der Fall.
Ja, gefühlt. aus gegebenen Anlässen
ja.
haben wir meistens remote aufgenommen. Oder mussten ja auch leider dann einmal verschieben und so. Und das hat sich jetzt alles so ein bisschen verschoben deswegen. Aber das ist gar nicht schlecht, weil nächste Woche bin ich wieder unterwegs für die Firma und dann hätten wir auch nicht aufnehmen können.
Ja.
Also von daher hat es dann doch alles irgendwie in den Plan gepasst.
Eben.
Für uns zumindest.
Genau.
aber es ist sehr schön, dass wir mal wieder face-to-face aufnehmen können.
Ja.
Kätzchen hier neben uns auf dem Stuhl.
Richtig.
Der pennt. Und Stühle knarzen im Hintergrund, wenn ihr das vielleicht hört. Das tut uns leid.
Ein wenig.
Wir haben halt alte Stühle in einem alten Haus. Ja. Mit einem Geist. Obwohl wir den ewig nicht gehört haben.
Hm. Ja.
Ja.
Und noch kurz, ja, als kleine Zwischeninfo. Wir hatten ja seit zwei Folgen hatten wir ein anderes Aufnahmetool getestet, ne, mit dem Video und sowas, aber ja, wir haben entschlossen, dass wir das nicht weiter nutzen werden, also einfach wieder zu unserer bisherigen Aufnahmemethode zurückkehren.
Ja, wir sind doch einfach keine Videocaster.
Nee.
Wir sind einfach Podcaster. Wir haben, wie man so schön sagt, Radiogesichter.
Genau.
Wir sind nicht für den Film geeignet, aber fürs Radio bzw. Podcast in unserem Fall umso mehr.
Richtig. So, aber genug des Schnack vorneweg. Was ist denn heute unser Thema?
Wir sind mal wieder weit über den Atlantik gereist, mhm, in die USA.
Yay! Ja, da waren wir auch jetzt länger nicht.
Ja, wir waren da wirklich länger
als richtiges
nicht.
Thema. Also ich glaube, ich hatte mal irgendwie eine Legende oder so von da.
Ja,
also irgendwie sowas. Aber so richtig, dass wir beide zusammen
in Ort
da waren.
Und da wirklich auf Orte eingehen, auf Places. Ja, das war schon länger nicht mehr der Fall, glaube ich. Ich habe jetzt nicht geguckt, was die letzte Folge war, wenn ich ehrlich bin.
Auch nicht.
Aber ja, ist was her. Und deswegen gibt's heute Amerika für euch.
Genau.
Woo.
Und Katharina fängt heute mit ihrer Geschichte an.
Dann mache ich das mal. Ein kleiner, dunkelblonder Junge fährt auf einem bunten, heutzutage wohl als altmodisch angesehenem Dreirad durch einsame Gänge und Flure eines menschenleeren Hotels. Auf der Suche nach Spaß und Beschäftigung fährt und fährt Danny, denn die langen Korridore eignen sich ausgenommen gut dafür, eine Spritztour auf seinem kleinen Bike zu machen. So fährt er dahin, biegt mal links ab und mal rechts ab, immer begleitet von einer unheimlichen Hintergrundmusik, die den Zuschauer bis ins Mark gehen soll. Bis er schließlich nach einer Ecke plötzlich stehen bleibt und am Ende des Flures in die Gesichter zweier blasser junger Mädchen blickt, die ihn auf unheimliche Weise anstarren. Zwillinge. Sie gleichen sich wie ein Ei dem anderen und haben sogar die gleichen hellblauen Kleider an. »Komm, spiel mit uns, Danny«, flüstern sie dem erschrockenen Jungen zu, der zur Salzsäule erstarrt zu sein scheint. »Danny, spiel mit uns.« Während der Zuschauer die unheimlichen Stimmen der beiden Mädchen vernimmt, die auf Danny einreden, werden urplötzlich immer wieder grausige Szenen von den Mädchen eingeblendet, wie sie blutüberströmt und vermeintlich tot auf dem Boden des Korridors liegen. Diese Bilder sieht auch Danny, der sich daraufhin voller Angst die Augen zuhält, bis die schrecklichen Bilder weg sind. Und mit ihnen auch die zwei Mädchen, die gerade noch da waren. Dieser Ausschnitt wird nun den ein oder anderen sicher direkt an einen bestimmten Film erinnern. Die gerade beschriebene Szene sind nur ungefähr 1,5 Minuten aus einem Horrorfilm, der 1980 eingeschlagen ist wie eine Bombe. The Shining mit Jack Nicholson in der Hauptrolle. Ein Mann, der mit seiner Frau und seinem Sohn einen Winter lang als Hausmeister ein Hotel hüten soll, bis die nächste Urlaubssaison anfängt. In dieser Zeit geschehen viele furchtbar unheimliche und grausige Dinge. Es ist, als würde das Hotel förmlich ein Eigenleben führen, das den Hausmeister im Film langsam aber sicher in den Wahnsinn treibt. Dem Film zugrunde liegt der Roman Shining von Stephen King, der nur 3 Jahre zuvor, 1977, verlegt wurde. Die Inspiration für diesen Roman kam jedoch nicht von ungefähr. Das Stanley Hotel in Colorado soll hier die maßgebliche Inspiration für den Roman und die unheimliche Geschichte dahinter gewesen sein. Abgelegen inmitten von der wunderschönen Berglandschaft Colorados liegt das Stanley Hotel etwa 1,5 Autostunden nördlich von Denver. Mit einer strahlend weißen Fassade und ziegelroten Dachschindeln sticht es sofort aus der zumeist von grün dominierten Landschaft heraus. Das klassische Aussehen des historischen Gebäudes wird außerdem von schlanken Säulen und Bogengängen, die die Veranda umschließen, noch verstärkt. Ein Hotel, in dem man gerne einmal absteigen möchte. Nun kann man wohl dort keine unheimlichen Zwillinge oder anderweitige blutige Szenen erwarten, die sich Stephen King in seinem Roman erdacht hat. Doch hat das alte Hotel dennoch genug auf dem eigenen Kerbholz, um sich einen Platz in unserem Podcast wohl zu verdienen. Beginnen wir aber erst einmal mit ein wenig Geschichte. Vor dem Stanley Hotel befand sich an diesem malerischen Ort in Estes Park, Colorado, das Estes Park Hotel, welches 1878 von Wyndham Thomas Wyndham Quinn, dem 4. Earl of Dunraven, einem irischen Baron, gebaut wurde. Lord Dunraven hoffte, wie viele andere vor ihm, die es auf die neu eröffneten Western Territories abgesehen hatten, einen luxuriösen Urlaubsort zu schaffen, in dem andere Aristokraten wie er den amerikanischen Westen erleben konnten, ohne auf die gewohnte Opulenz verzichten zu müssen. Das Hotel war ein großer Erfolg und konnte sich mit den Aufenthalten von Geschäftsmagnaten aus Neuengland als auch Aristokraten von jenseits der Meere rühmen. Bis zu einem schicksalhaften August, als ein Feuer in der Hauptloge außer Kontrolle geriet und das gesamte Hotel bis auf die Grundmauern niederbrannte. Obwohl dies ein bedauerliches Ende für Lord Dunraven und die Früchte seiner Arbeit bedeutete, lebte der Traum, den wilden Rockies einen Hauch von Kultiviertheit zu verleihen, weiter. Diesmal jedoch im Kopf und Herzen von Freeland Oscar Stanley, einem Erfinder aus Vermont und Besitzer des Konzerns Stanley Steamer, welche dampfgetriebene Autos produzierte. Mr. Stanley erwarb das Anwesen, oder was davon übrig war, 1909. Stanley, der die Gegend schon lange kannte, war wie so viele andere nach Colorado gezogen, weil er hoffte, dass die trockene Bergluft die Ausbreitung seiner Tuberkulose eindämmen würde, eine bakterielle Lungeninfektion, die sich in den wachsenden Metropolen Neuenglands wie ein Lauffeuer verbreitete. Da er mit den rustikalen Unterkünften in Estes Park nicht zufrieden war, beschloss Stanley, in die Fußstapfen von Lord Dunraven zu treten und ein luxuriöses Resort zu errichten, in dem Oberschichtler aus dem Osten, so wie er, die ungezähmte Wildnis Colorados in größtmöglichem Komfort erleben konnten. Mit Baukosten von über $500.000 war das Stanley Hotel sogar noch prächtiger als sein Vorgänger. Und als es am 4. Juli 1909 seine Pforten öffnete, wurde es schnell zu einem der wichtigsten Sommerziele westlich des Mississippi. Das Stanley Hotel hat im Laufe seiner langen Geschichte eine Menge ungewöhnlicher Aktivitäten erlebt. Mitarbeiter, Gäste und Historiker sind sich einig, dass es, ob man nun dran glaubt oder nicht, schwer ist, den Ruf zu ignorieren, eines der am meisten von Spuk heimgesuchten Hotels Colorados zu sein. Tatsächlich wurde das Stanley von jeder großen und kleinen Geisterjägershow im Fernsehen aufgesucht, die man so kennt. Ebenso wie von einer wachsenden Zahl von Dokumentarfilmern, Podcastern und Amateur-Geisterjägern, von denen die meisten nicht nur einen, sondern viele paranormale Hotspots auf dem Hotel und seinem Gelände entdeckt haben. Nach jahrelanger, intensiver Beschäftigung mit dem Thema, die durch den Erfolg von Stephen Kings The Shining noch verstärkt wurden, ist das Stanley Hotel nicht nur das Hotel, in dem es am meisten spukt, sondern auch das am besten dokumentierte, da es von Schattengestalten über seltsame Geräusche bis hin zu unerklärbaren Streichen alles zu bieten hat. Mehr als ein Gast soll bereits fluchtartig das Gebäude verlassen haben vor Angst. Natürlich sind trotz der Aktivitäten, die in fast jedem Zimmer des Hotels aufgezeichnet wurden, einige Orte mehr als andere hervorgetreten. Ein Hotspot, der die Aufmerksamkeit von medial Begabten auf der ganzen Welt auf sich gezogen hat, ist die Haupttreppe des Hotels. Ein beeindruckendes Stück klassischer Architektur, das seit vielen Jahren als der Vortex bezeichnet wird. Diese Treppe, die die Hotellobby mit den Suiten im zweiten Stock verbindet, gilt als eine Art paranormales Portal, ein Tunnel aus spiritueller Energie, der oft als Grund dafür gesehen wird, dass sich so viele Geister und verlorene Seelen im Stanley Hotel aufhalten. Aber nicht nur Hellseher glauben daran, denn viele Gäste und Angestellte des Hotels haben diese Geisterstraße selbst erlebt und es gibt immer noch zahlreiche dokumentierte Sichtungen in diesem Bereich. Zuletzt wurde ein junges Mädchen von einem Gast auf der Treppe fotografiert, obwohl zu diesem Zeitpunkt kein kleines Mädchen anwesend war. Das Bild war so deutlich und überzeugend, dass es sogar in die nationalen Nachrichten gelangte. Dann gibt es dann noch den Konzertsaal. Der Konzertsaal, der von Stanley selbst als Geschenk für seine Frau Flora erbaut wurde, war lange Zeit Schauplatz merkwürdiger, spätabendlicher Konzerte. Stanley schenkte ihr zum Tag der Eröffnung des Saals einen Steinway-Flügel, den seine Frau sehr liebte. So oft sie konnte, spielte sie im Konzertsaal, obwohl unter der Bühne eine Kegelbahn für Stanley und seine Freunde gebaut war, die auch oft unter lautem, freudigen Rufen und Gelächter benutzt wurde und somit sicher die Ruhe des Pianospiels störte. Es scheint, dass Floras Liebe zur Musik das Hotel nie wirklich verlassen hat, denn noch heute kann man spät nachts klassische Klavierklänge aus dem Saal hören, lange nachdem die Musiker gegangen sind und die Gäste sich in ihren Zimmern zurückgezogen haben. Diese Geisterkonzerte werden schon seit vielen Jahren dokumentiert, haben aber seit der Renovierung des Saals im Jahr 2000 merklich zugenommen und machen ihn zu einem der aktivsten Orte der letzten Jahre. Manche glauben, dass es sich um den Geist von Flora selbst handelt, die immer noch dafür sorgt, dass ihre Gäste unterhalten werden oder dass sie sich darum bemüht, den Charme der alten Welt des Stanley Hotels zu erhalten. Die vierte Etage des Stanley ist zwar nicht so berühmt wie einige der anderen Bereiche, macht diese Tatsache aber durch ihre schiere Anzahl an paranormalen Vorkommnissen wett. Mehr als anderswo kommt es hier regelmäßig zu seltsamen und ungewöhnlichen Aktivitäten, einschließlich tatsächlicher Geistersichtungen. In den Anfängen des Hotels war der vierte Stock kaum mehr als ein riesiger Dachboden, der in den Wintermonaten, wenn das Hotel für die Saison geschlossen war, als Lagerraum genutzt wurde. Erst Jahre später wurde er ausgebaut, zunächst als Unterkunft für die weiblichen Angestellten und ihre Kinder, später dann als Hotelsuiten. Heute erzählen viele Gäste im vierten Stock von Kindern, die durch die Flure rennen, lachen und bis spät in die Nacht spielen. In den Zimmern selbst sollen sich die Schranktüren von selbst öffnen und schließen, und Gegenstände, vor allem Kleidung, verschwinden oft, um später wieder ordentlich zusammengefaltet in einer Schublade wieder aufzutauchen. Von allen Zimmern scheint jedoch Zimmer 428 das aktivste zu sein, denn es wird von schweren Schritten berichtet, die sich durch den Raum bewegen. Außerdem von Möbeln, die während des Schlafs der Zimmergäste umgestellt werden. Noch beunruhigender ist vielleicht, dass der Geist eines einsamen Cowboys immer wieder auftaucht und schlafende Gäste überrascht, indem er am Rande ihres Bettes erscheint. Seltsamerweise gibt es keine Aufzeichnungen darüber, dass ein Cowboy in Zimmer 428 gestorben ist. Aber viele Einwohner von Estes Park glauben, dass es sich um den Geist von James Nugent handelt, der als Rocky Mountain Jim bekannt war. Er war ein einheimischer Bergmann und Entdecker, der für einen Großteil der Stadtgründung verantwortlich ist. Sein Geist, der gemeinhin als Frauenheld gilt, soll sich zu weiblichen Gästen hingezogen fühlen und ihnen manchmal mitten in der Nacht einen kalten, geisterhaften Kuss geben. Und nicht zuletzt legen wir ein Augenmerk auf das Zimmer, das viele Gäste absichtlich buchen, um dort wenigstens eine Nacht zu verbringen. Zimmer 217. In den Anfangsjahren des Hotels war Zimmer 217 Schauplatz eines schrecklichen Unfalls. Eines späten Abends, als ein Schneesturm aus Colorado aufzog, machte die Hausdame, Mrs. Elizabeth Wilson, ihre Runde und zündete die Acetylenlaternen im ganzen Hotel an, für den Fall eines Stromausfalls. Leider wusste Mrs. Wilson nicht und konnte es auch nicht wissen, dass es im zweiten Stock ein Leck gab, das den gesamten Flügel langsam mit brennbarem Gas füllte. Als sie das Zimmer 217 betrat und ein Streichholz unter der Lampe anzündete, erschütterte eine Explosion das Hotel, zerstörte das Zimmer, den Flur und den Boden darunter und stürzte die Frau in den darunterliegenden Speisesaal. Erstaunlicherweise wurde niemand getötet, nicht einmal Mrs. Wilson, die nur zwei gebrochene Knöchel davontrug und eine Geschichte, die sie bis zu ihrem Todestag erzählen würde. Doch der Schaden war angerichtet und die Legende begann sich zu entfalten. Obwohl sie bei der Explosion nicht ums Leben kam, glauben viele, dass Mrs. Wilson, die im hohen Alter von 90 Jahren in ihrem Haus in Estes Park verstarb, immer noch an dem Zimmer hängt, das ihr und dem Hotel so viel Leid zugefügt hat. Die Leute könnten recht haben, denn Gäste des Zimmers 217 berichten seit langem, dass persönliche Gegenstände im Zimmer herumgeschoben oder Lichter ein- und ausgeschaltet werden. Einige unverheiratete Paare haben sogar eine kalte Kraft zwischen ihren schlafenden Körpern gespürt, was für viele der Beweis ist, dass die alte Mrs. Wilson immer noch da ist und darauf achtet, dass keine Spiränzchen getrieben werden. Bis heute ist das Stanley Hotel ein Meilenstein in Colorado und weithin bekannt für seine atemberaubende Architektur, seine gemütliche Atmosphäre und vor allem für seine spukhafte Vergangenheit. Auch heute noch besuchen Menschen aus aller Welt dieses Kleinod in den wilden Westen Amerikas. Viele von ihnen sind Fans des Paranormalen oder des großen Stephen King in der Hoffnung, hier etwas von dem Einfluss der Inspiration von Shining zu spüren. Und obwohl der heutige Besitzer des Hotels noch immer nicht ganz von den Behauptungen über sein Gästehaus überzeugt ist, begrüßt er die Überlieferungen und die Kultur, die sich aus der berüchtigten Vergangenheit des Hotels ergeben haben, und ermutigt alle Wissbegierigen, das berühmte Stanley Hotel zu erkunden.
Und bevor es jetzt mit der Folge weitergeht, kommt ein wenig Werbung.
Weißt du, bei unserer Arbeit an unseren Computern im Büro,
richtig,
da brauchen wir schon oft einen fokussierten Kopf, finde ich.
Ja.
Also zumindest verliere ich so ab mittags doch ganz gerne mal so ein bisschen den Elan.
Ja, ich habe auch ganz oft so ein kleines Nachmittagstief. Also das merkt man dann schon nach so ein paar Stunden, die man am PC hockt.
Das ist, Arbeit am PC macht halt irgendwie auch müde. Und ich habe aber ja jetzt durch unseren neuen Partner, Holy, einen Energy Drink von denen bekommen. Nicht nur einen. Aber ich habe jetzt den großen Luxus, dass ich auswählen kann zwischen gesunden Energy Drinks, die mir tatsächlich auch bis zu 6 Stunden Fokus geben, sodass ich mein Mittagstief bis zu meinem Feierabend schön überbrücken kann, wenn ich dann mir einen Holy Energy Drink einverleibe. Und ich muss sagen, da bin ich sehr froh drüber.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin normalerweise nicht so der Fan von Energy Drinks, so von denen, die ich halt bisher so probiert, getrunken habe. Aber ich war dann doch echt positiv überrascht über den Geschmack, vor allem von Holy und die Sortenvielfalt.
Ja, es gibt die ist mega.
Mega viele leckere Sorten, also da ist wirklich für jeden Geschmack das Richtige dabei, also von süß bis wirklich ganz sauer.
Ja.
Da hat sich mir das ganze Gesicht verzogen, also ich bin kein saurer Typ.
Ich auch nicht.
Das Coole ist halt, dass die nicht nur leckere, gesunde Energy-Drinks haben, sondern auch super leckere Eistees in sehr vielen verschiedenen Sorten.
Ja, da bin ich natürlich auch voll dabei.
Ich auch. Also da bin ich mittlerweile schon fast im täglichen Konsum gelandet.
Ja, Dito.
Entschuldigung. Und es gibt aber mittlerweile auch sogar eine Hydration-Reihe, die halt perfekt nach dem Sport ist, die einen mit coolen Mineralien versorgt und wieder ein bisschen aus diesem Trainingsflow holt und gut versorgt.
Das ist richtig gut. Also, was ich an Holy auch einfach mega finde, ist, dass die nicht so ultra süß sind.
Nee,
das stimmt. Also, ich meine, du kennst doch diesen Krümeltee aus dem Laden.
Mhm.
Ne? Also, ich glaube, der Zucker, der da drin ist und die ganzen Konservierungsstoffe, also da kannst du, weiß ich nicht, dir auch pure Chemie reinkippen.
Das stimmt,
Und Holy schwört aber halt auf natürliche Geschmäcker und das finde ich halt mega. Genauso wenig Bullshit ist halt auch da drin.
Richtig.
Und eben kein Zucker. Und im Energy Drink ist noch nicht einmal Taurin drin, was
trotzdem,
ja auch nicht so gesund ist.
Ja, und trotzdem funktioniert es halt sehr gut.
Ja, also ich finde es auch mega.
Ja.
Ich hätte es ehrlich nicht gedacht, aber es funktioniert. Es bringt mich wieder ein bisschen nach oben, sodass ich dann wieder denken kann und mich fokussieren kann. Das ist echt
und
gut.
Auf Portionsebene runtergerechnet kosten die halt auch nur ungefähr 80 Cent pro Portion.
Genau.
Damit sind die halt auch noch super günstig, wenn man es halt auf die Portion rechnet.
Das ist klasse. Und ich finde, allein das ist schon mal ein Grund, denen wenigstens eine Chance zu geben und die zu probieren.
Richtig.
Was ziemlich easy ist, denn die haben Probierpakete mit ganz vielen Sorten in diesem kleinen Päckchen.
Genau, also es gibt ein Probierpaket für die Energy Drinks, es gibt ein Probierpaket für die Eistees, es gibt eins für die Hydration-Serie. Und mit unserem Code Geister5, das Geister groß geschrieben, könnt ihr schon ab 15 Euro Mindestbestellwert 5 Euro auf eure Bestellung sparen.
Wenn ihr Neukunde seid.
Wenn ihr Neukunde seid, genau.
Und die Bestandskunden unter euch können mit unserem Code GEISTER, auch alles groß geschrieben, sogar 10% auf die Bestellungen sparen.
Und das ist doch super, um sich einfach mal dran zu testen.
Ja, um einfach mal der Brand eine Chance zu geben, um mal was Neues auszuprobieren. Und wer Eistee mag oder auf Energy Drinks baut,
der
sollte sich da einfach mal durchprobieren.
Ja, der ist da auf jeden Fall an der richtigen Adresse.
Definitiv.
Den Link zum Shop von Holy, den findet ihr in unserem Linktree. Den haben wir in den Shownotes verlinkt oder auch in unseren Social-Media-Profilen. Und gebt uns doch auch gerne mal Feedback, was ihr von Holy haltet, wie es euch schmeckt. Und
genau, da freuen wir uns sehr.
Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Viel Spaß!
Vielen Dank.
Gerne.
Das war super spannend.
Ja, ich fand's auch gut.
Ja, ich fand den Anfang auch sehr gut. Also ich wusste tatsächlich relativ früh, oder habe ich gedacht,
Das klingt jetzt aber wie The Shining. Wollte ich dann aber nicht unterbrechen.
Irgendwann musste und dann hast du es ja doch getan.
Hab ich es ja doch getan. Ich habe es nicht mehr ausgehalten.
Die Spannung war zu groß.
Das musste raus. Ja, mega cool, mega interessant. Also ich wusste, dass das Hotel, also dass der sich die Inspiration bei einem richtigen Hotel irgendwie geholt hat, aber dass das so spukig da ist, das wusste ich auch nicht.
Also das hatte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm. Das Stanley Hotel wurde irgendwann mal vor längerer Zeit schon uns empfohlen von einem, ja, von einem Ghostie. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, was es war. Sorry. Ja,
gut.
Aber ja, es wurde uns auf jeden Fall empfohlen. Und als ich da mal eingetaucht bin, habe ich gedacht, oh, das ist ja doch ziemlich spannend da.
Auf jeden Fall.
Das muss man mal runterschreiben. Und ja, es ist, wie gesagt, Stephen Kings Inspiration gewesen. Er war damals mit seiner Frau Tabitha King oder Tabitha. Ich bin mir nicht sicher, wie man diesen Tabitha, wie man den Namen halt ausspricht. Aber sie selbst ist auch Autorin und die waren 1974, also 3 Jahre vor dem Erscheinen des Romans, im Raum 217.
Ach.
Ja, und deswegen wird der auch so oft gebucht, weil vor allem Stephen King-Fans natürlich da geschlafen hat und ne, etc.
Ich weiß gar nicht, ist im Film The Shining auch ein Zimmer 217?
Ja, ich glaube, es gibt in dem Buch, beziehungsweise dann auch in dem Film, auch ein Zimmer 217, was ziemlich, also was ein schlimmes Zimmer sein soll.
Okay, bei mir, es ist schon super lang her, dass ich den Film gesehen habe. Ich weiß auch, dass ich den gar nicht so toll fand. Sorry, also alle Shining-Fans, aber deswegen, ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern, ob es halt auch ein Zimmer 217 gab, was so speziell
ich
war, sage
ich
mal.
Ich meine schon, dass er das adaptiert hat.
Ich könnte es mir vorstellen, ja.
Ja, es war halt auch so, dass die nur ein paar Tage vor dem Schließen der für die Wintersaison da waren. Also war es halt auch schon ziemlich leer und alles. Und dann hatte er in der Nacht wohl einen Albtraum über seinen Sohn, wie der von einem Wasserschlauch verfolgt wurde und dann erdrosselt wurde von diesem Schlauch.
Okay.
Das hat ihn auch so geschockt. Der ist also schweißgebadet aufgewacht. Mitten in der Nacht ist er dann ans Fenster gegangen und hat erstmal geraucht auf diesen Schreck. Und da hat dann so rausgeguckt auf die Landschaft. Ne? Und also ich stelle mir das ziemlich malerisch und eigentlich denkwürdig vor, ne? Wie du dann mitten in der Nacht am Fenster stehst, eine rauchst und dann kommen dir so die Ideen für diesen Roman. Ne? Ja, okay, aufgrund eines schlimmen Traums, wo dein Sohn starb, aber...
Ja, mein Gott.
Ne? Ja, es hat ja dann doch ein paar Millionchen eingebracht, würde ich sagen.
Ne? Durchaus, ja.
Im letzten Endes. Also, ja, 3 Jahre später...
teilweise immer noch.
Mit Sicherheit. Der wird sicherlich noch daran verdienen. Also es sind damals, ich weiß nicht, bis wann das gezählt wurde, aber es sind auf jeden Fall weltweit über 350 Millionen Exemplare von diesem Buch verkauft worden.
Das ist viel.
Ja, das ist viel.
Das muss man erst mal schaffen.
Das war halt auch sein erster richtiger Durchbruch. Ne? Und dann ging es eigentlich nur bergauf für ihn. Und ja, The Shining oder Shining, das Buch heißt ja nur Shining, hat ihm also wirklich Shining gebracht.
Ja.
Wobei Shining ja mehr so ein, also ich glaube, Shining im Englischen, wenn du das als so ein, ist so eine mentale Geschichte, so ein Shining, so wie so.
Erscheinung oder sowas?
Nee, keine Erscheinung. Ich sehe das eher so als so ein Blur irgendwie, weißt du, so ein sehr helles Blurry, dass du nicht mehr richtig siehst und so. Ich muss sagen, der Film ist okay für mich. Ich bin halt kein Fan von Jack Nicholson. Und ich war schon gar kein Fan von seiner Frau in diesem Film, weil die einfach furchtbar, also ich fand die Frau selber unsympathisch, aber sie hat dann auch noch so, ich meine, ja, du darfst natürlich schreien, wenn dein Mann dich mit einer Axt verfolgt, aber sie war so krass drüber, weißt du, selbst für so einen Horrorfilm. Irgendwann fängt es echt an zu nerven, weil die nur noch geschrien hat.
Und also, guck mal, das habe ich schon verdrängt.
Wie am Spieß. Also wirklich, als hätte ich schon die Axt in der Brust gehabt, weißt du. Und ich will damit jetzt echt nicht sagen, du darfst nicht schreien, aber es gibt Regeln in Horrorfilmen. Und eine dieser ungeschriebenen Regeln ist,
hör auf zu schreien.
Hör irgendwann mal auf zu schreien und mach was.
Oder schrei leise.
Oder leide leise, genau. Naja, auf jeden Fall, ich finde den Film ganz gut. Ich muss sagen, der neuere Film, es wurde ja nochmal ein, ja, wie eine Art Remake oder was aufgesetzt. Okay. Und mehr nach dem Buch auch, okay, wenn ich das
heißt
jetzt...
Heißt der auch Shining?
Der oder? Heißt auch... Nee, der heißt anders. Da muss ich nochmal gerade nachgucken. Aber der ist irgendwann von den letzten Jahren. Und der ist besser. Es ist auch ein relativ berühmter Schauspieler, der da auch wieder mitspielt. Nämlich der Ewan McGregor. Und mein Mann hat uns gerade belehrt, dass der Filmtitel Dr. Sleeps Erwachen ist. Und das ist ein guter Film. Also ich weiß nicht mehr viel von dem, aber ich weiß, dass der gut war.
Na, immerhin.
Ich habe so ein Ding, dass es, wenn ich Filme, also wenn ich manche Filme das erste Mal gucke, vergesse ich das irgendwie komplett teilweise. Das ist immer ganz schön, weil ich dann manche Filme wirklich nochmal gucke, als hätte ich die noch nie gesehen.
Das ist gar nicht so verkehrt. Also das ist doch super.
Und nur manchmal kommt dann so eine Szene, so, Moment, irgendwie
kommt mir das bekannt vor,
aber naja.
Hast du umgerechnet, was die $500,000 heute wären?
Natürlich habe ich das gemacht.
Sehr gut.
Also die $500,000, die wären heute vergleichbar mit $17 Millionen.
Oh, wow.
Und das wiederum entspricht etwa 15,5 Millionen Euro.
Nicht schlecht,
Das ist nicht schlecht. Auch die Preise von den Räumen sind nicht schlecht, wenn man die buchen möchte.
Das glaube ich gerne. Gibt es eine extra Buchungsoption für 217?
Ja, man kann die die Spukräume tatsächlich buchen.
Ah, cool.
Ja, ich habe jetzt nicht 217 per se gefunden, als ich geguckt habe, aber ich habe die Cowboy Suite gefunden im Attic. Die kostet auch nur, also ich habe für, ich sag mal, die Sommersaison geguckt, wo die meisten dann wohl sein werden. Und die kostet dann auch nur läppische $599 die Nacht.
Ja, also wenn man einen Kuss vom Cowboy haben will, kann man das
schon machen. Ja, dann kann man das schon mal machen.
Ja.
Finde ich wohl auch. Also die haben viele Zimmer, das ist ja mittlerweile ein ganzes Resort.
Mhm.
Ne? Die haben also auch die haben ein Cottage, alleinstehendes Cottage, die haben ganz viele Lodges, Suiten und halt natürlich auch klassische Zimmer.
Mhm.
Aber in der Sommersaison, da kommst du nicht unter 389 Euro die Nacht weg. Und da haben wir noch nicht von Frühstück und Verpflegung gesprochen.
Wow.
Ja, also krass. Die Classic Rooms fangen in der Sommersaison pro Nacht bei 389 Euro an bis circa 419, Euro, Dollar, Entschuldigung. Bis $419. Die Suites von $469 bis $799.
Krass.
Und die Cottage Suite, da war ich überrascht. Das kam mir ein bisschen günstig vor. Aber pro Nacht konnte man die dann für $622.
Hätte ich jetzt aber auch gedacht, dass die...
Du musst dann natürlich einen Mindestaufenthalt buchen, denn... Ich musste in allen Zimmern, musste ich mindestens 2 Nächte eingeben.
Mhm, natürlich.
Damit du auch schön arm wirst.
Richtig.
Das ganze Hotel bietet halt super viel. Ja, also wenn du da hinfährst, kannst du dich, glaube ich, wirklich eine Woche lang unterhalten, ohne jemals das Gleiche zu machen.
Mhm, krass.
Also die bieten Events, Shows, Konzerte, Bälle, Magier-Shows, all so ein Kram bieten die an. Natürlich kannst du Feste feiern und Tagungen und Hochzeiten. Das ist ja, ich sag mal, Standard.
Mhm.
Ja. Und es gibt Aktivitäten, also die haben ein Spa und ein sehr schönes, so wie die Fotos gezeigt haben, Wanderungen, Tastings, die bieten Führungen durchs Hotel an, unter anderem eine Shining-Führung. Und von den ganzen 12 Millionen Restaurants und Bars und Cafés möchte ich jetzt auch gar nicht anfangen.
Natürlich nicht.
Da gibt's auch einige. Na, also es ist ein großes Gelände, du kannst dich gut beschäftigen und du kannst ein Vermögen da loswerden. Also wenn ihr mal in Colorado seid, in der Nähe von Denver, Estes Park und ihr wollt mal zum Stanley Hotel.
Und ihr könnt euch das leisten,
dann würde ich sagen, das empfehle ich euch.
That's the place to go.
That's the place to be. es ist auf jeden Fall echt spannend. Es heißt halt auch wirklich, dass fast die Hälfte der Gäste eigentlich nur wegen den paranormalen Ereignissen dahin kommen.
Ne? Kann ich mir vorstellen.
Ich meine, natürlich, ja. Warum solltest du da auch jetzt nicht irgendwie dein Marketing draus schlagen? Ne? Wenn du damit Geld verdienst, du bist schließlich ein Hotel und bist auf Gäste angewiesen.
Richtig.
Also,
und es gibt halt genug Leute.
Hau die Geister raus, die du hast. So.
Und gibt ja nun mal genug Leute, die das spannend finden.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch nach dem Bild von dem Mädchen auf der Treppe geguckt.
Ja.
Nach dem Vortex-Bild. Mhm. Ja.
Hm.
Also, ich zeig dir das jetzt mal.
Ja.
Und dann möchte ich mal wissen, was du da so von hältst.
Okay.
Warte, der Link muss ich auch irgendwie...
Also, als du vorgelesen hast, habe ich mir das Mädchen aus The Shining vorgestellt.
Nein.
So ein Zwillingsmädchen.
Nee, das sieht auch gar nicht so aus. So.
Show me.
Ja. So. Ich muss das eben hier. Ja, reject. So. Erstmal 15.000 Apps und Ads hier. So. Ich drehe mal meinen Laptop um.
Mhm.
Und dann kannst du sehen, hier, wieder.
Ja.
Weiß ich jetzt nicht, ob das so super real und echt aussieht.
Ja.
Wenn ich ehrlich
bin. Also ich habe jetzt, im ersten Moment hatte ich schon echt gedacht, so, ja, sieht irgendwie fake aus.
Mhm.
Weiß ich,
es
ja.
Ist, also es ist schon merkwürdig, weil ich finde, das Mädchen sieht aus, als hätte es ein Nachthemd an.
Ja.
Ja. Und das finde ich halt wiederum seltsam, weil du, da sind ja auch ganz viele andere Leute drumherum. Also das ist, ihr müsst euch das so vorstellen, wir stellen den Link natürlich in die Shownotes, damit ihr auch gucken könnt. Aber ihr müsst euch das so vorstellen, dass das ein Treppenabsatz ist und da sitzen ganz viele Leute drumherum auf Bänken und Sesseln und so. Und dieses Mädchen läuft halt die Stufen hoch. So sieht es zumindest aus.
Im ersten Moment habe ich gedacht, und die trägt Turnschuhe. Weil die so hervorstechen, die Füße.
Weiß ich nicht. Ich finde das gar nicht so. Aber es sieht halt aus, als würde sie ein langes, weißes Nachthemd tragen.
Ja.
Und das wäre ungewöhnlich, weil so viele Leute in moderner Klamotte da sind und eben generell so viele Leute. Und sie ist alleine. Und warum sollte ein kleines Mädchen in einem Nachthemd durch so ein Treppenhaus mit ganz vielen Leuten in einem Hotel wandern?
Ja gut, das fände ich jetzt gar nicht. Ist halt ein Geist. Die kann ja nicht ihre Klamotte ändern.
Nein, ich meine, wenn es ein echtes Mädchen ist, was die einfach retuschiert haben.
Ach so.
Weißt du? Also, ja. Nicht, ich,
ach so,
ich, frage,
ja.
Ich bezweifle nicht den Geist mit seinem Nachthemd, sondern
da, ja.
Ja, um zu widerlegen, dass es vielleicht doch ein Fake ist.
Ja, weißt gut.
Du?
Ja. Ja, gut, das Mädchen muss ja nicht unbedingt tatsächlich in der Szene gewesen sein. Kann ja auch einfach.
Ja, es, genau, sie kann ja auch rein.
Oder also, aus einem anderen Foto an der Stelle, weißt du?
Wir sind auf jeden Fall gespannt, was ihr so davon haltet.
Mhm.
Ich habe auch noch ein anderes Bild.
Okay.
Ich finde, das sieht aus. Also nee, ich sag dir noch nicht, wie das aussieht, weil du sollst dir deine eigene Meinung bilden.
Mhm.
Bitte sag mir doch, wie du das findest. Das ist auch auf der Treppe.
Gib mal rüber, ich sehe so schlecht.
Oh, da kommt die alte Frau durch.
Ist das eine Nonne?
Ja, das habe ich auch gedacht. Ist da jemand mit einem Nonnenkostüm langgelaufen?
Ja.
Weil so sieht es nämlich aus. Ich finde, das sieht wirklich fake aus.
Ja, also was soll eine Nonne da?
Ja, keine Ahnung.
Also gut, vielleicht war mal eine Nonne irgendwann mal da, aber...
Ich finde halt
einfach... sollte
ein
Geist von einer Nonne in einem Hotel sein?
Ja, ich verstehe
auch einfach... Die jetzt halt nicht vielleicht da gestorben ist dann oder so, ne?
Ich finde es halt auch einfach, es sieht wirklich... Also das, finde ich, sieht halt wirklich fake aus.
Ja, das erschließt sich.
Als hätte sich einfach jemand da oben hingestellt und man hätte das möglichst körnig fotografiert.
Mhm.
Ne? Also das kann ich noch weniger glauben als dieses Mädchenfoto.
Also eine Nonne erschließt sich mir halt auch gar nicht.
Ich habe mal geguckt bei den Kommentaren, aber irgendwie wird das ziemlich ernst genommen.
Hm.
Ja. Naja, auch das werden wir euch verlinken. Damit ihr
guckt es euch bitte alle an und sagt uns, was ihr denkt.
Ja, wirklich. Kommentiert das unter dem Post, den wir so absetzen werden.
Genau.
Oder schreibt uns eine Nachricht. Geht natürlich auch. Ja, dann hätten wir es auch schon von meiner Seite.
Super.
Aber die letzte Folge war so kurz. Jetzt können wir auch mal ein bisschen
wieder machen. Das stimmt. Die letzte Folge war echt kurz.
Jetzt können wir da auch noch mal ein bisschen mehr raushauen für unsere treuen Hörer und Hörerinnen.
Das stimmt. Ja, gut. Dann... Gehe ich jetzt mal zu meiner Geschichte, würde
gerne.
Ich sagen. Türkises Wasser zieht sich durch die Stadt hin zu den Ufern des Lake Michigan. Der See ist so groß, man nimmt ihn gar nicht als solchen wahr. An der Uferpromenade stehen die Bäume mit ihren wundervollen rosafarbenen Blüten. Wenn man sich umdreht, sieht man die beeindruckende Skyline von Chicago, der drittgrößten Stadt in den USA. Die Stadt ist auch unter dem Namen Windy City bekannt. Etwa 20 Gehminuten vom See entfernt, vorbei am Millennium Park, befindet sich zwischen den Hochhäusern der Stadt der Schauplatz unserer heutigen Geschichte. Das Oriental Theater von Chicago, beziehungsweise das ehemalige Iroquois Theater. Der verheerendste Theaterbrand der Geschichte ereignete sich am 30. Dezember 1903 im Iroquois. Viele Chicagoer glaubten nicht, dass sich ein Feuer dieses Ausmaßes jemals wieder ereignen könnte, da viele von ihnen das große Feuer in Chicago im Jahr 1871 miterlebt hatten, vor allem da dieses Gebäude feuerfest gebaut wurde. In A Day in History heißt es jedoch, dass zur gleichen Zeit, als der Brandinspektor und Chicagos Bauaufsichtsbehörde behaupteten, das Iroquois sei feuerfest, der Redakteur der Zeitschrift Fireproof das Theater inspizierte und einen Artikel schrieb, in dem er feststellte, dass es schwerwiegende Probleme mit dem Feueralarm gab, unter anderem keinen Alarm und kein Sprinklersystem. Das Iroquois wurde erst kurz zuvor am 23. November 1903 eröffnet und befand sich in der West Randolph zwischen State und Dearborn. Das Theater hatte eine Kapazität von etwa 1600 Plätzen und verfügte über 3 Zuschauerränge. Der Hinterbühnenbereich war weitläufig und verfügte über Nottüren, die am Tag des Brandes verschlossen blieben. Das Theater hatte nur einen öffentlichen Ausgang. Bei der Nachmittagsvorstellung am 30. Dezember herrschte großer Andrang, da viele Kinder über die Feiertage nicht in der Schule waren. Es war etwa 15.15 Uhr. Während einer Tanznummer im zweiten Akt entzündete sich ein Musselinvorhang durch einen Kurzschluss in einer Bogenlampe. Die Bühnenarbeiter waren nicht in der Lage, das Feuer zu löschen, das sich hoch über der Bühne ausbreitete und bemalte Kulissenflächen entzündete. Als der vielgepriesene Asbestvorhang heruntergelassen wurde, verfing er sich nicht nur, sondern es stellte sich später heraus, dass er zum größten Teil aus Holzfasern bestand, was ihn unbrauchbar gemacht hätte. Ein riesiger Feuerball bildete sich, als jemand eine große Tür öffnete und einen kalten Luftstrom in das Gebäude blies. Der Feuerball konnte nicht durch die zugenagelten Entlüftungsöffnungen entweichen und flog in das Publikum. An diesem Nachmittag starben über 600 Menschen, vor allem Mütter und Schulkinder. Die Bemühungen des in Panik geratenen Publikums, das Gebäude zu verlassen, wurden durch versteckte Feuerausgänge, unbekannte Verriegelungsmechanismen, falsche Türen, verschlossene Tore und nach innen öffnende Türen vereitelt, die sich beim Vorwärtsdrängen der Menge verklemmten. Eisentore, die die Treppen zu den oberen Stockwerken versperrten, hinderten viele der Besucher an der Flucht und die meisten verkohlten Leichen wurden auf diesen Treppen gefunden, zertrampelt, zerquetscht oder erstickt. Viele Menschen sprangen und fielen von nicht fertiggestellten Feuerleitern. Als die Feuerwehrleute an dem unheimlich stillen Ort eintrafen, hatten sie Schwierigkeiten, das Gebäude zu betreten, weil die Leichen 1 Meter hoch vor den Türen aufgestapelt waren. Als sie das Gebäude erreichten, hatte das Feuer bereits alles verbrannt, was es konnte. Die Feuerwehrleute hatten es nicht mehr schwer, die restlichen Flammen zu löschen. Der Abtransport der hunderte von verkohlten Leichen in die hintere Gasse nahm viel Zeit in Anspruch. Untersuchungen wurden eingeleitet und es wurde eine große Vertuschung seitens der Stadtverwaltung und der Feuerwehr aufgedeckt. Mehrere Personen wurden angeklagt, darunter die Theaterbesitzer, Feuerwehrleute und sogar der Bürgermeister. Es wurde vermutet, dass die Brandinspektoren Bestechungsgelder für Freikarten angenommen hatten, um Verstöße gegen die Vorschriften zu übersehen. Die meisten Anklagen wurden schließlich aber doch fallen gelassen. Aufgrund dieses verheerenden Brandes wurden in den Vereinigten Staaten mehrere Brandschutzvorschriften für öffentliche Gebäude geändert. Das ausgebrannte Theater wurde vollständig abgerissen und 1926 wurde das Fort Oriental Theater mit wunderschönem Art Deco-Dekor und einem großartigen Zugang zu den Toiletten und Nottüren gebaut. Das Theater unterscheidet sich deutlich von der vorherigen Einrichtung und ist auch heute noch sicher in Betrieb. Doch so elegant das Oriental auch ist, viele Geisterexperten sind der Meinung, dass es dort eine reale Präsenz gibt, weil es ein Ort mit so vielen Tragödien und Todesfällen war, darunter David Cowan, Autor von To Sleep with the Angels und seine Frau, Autorin, 30-jährige Veteranin und paranormale Forscherin Ursula Bielski, die Spuktouren durch Chicago veranstaltete. Besonders die Gasse hinter dem Theater wird von vielen als Death Alley bezeichnet, weil dort die meisten Spukgeschichten, darunter ein weinendes Kind, beobachtet wurden. Andere Geisterexperten behaupten, dass ihre Reisegruppen auch heute noch immer wieder Geräusche und Erscheinungen erleben. Während des Brandes von 1903 wurden hier in der Gasse die Leichen so vieler tragischer Verbrennungsopfer aufgestapelt und für die spätere Beseitigung vorbereitet. Andere haben kalte Stellen gefühlt und sind tatsächlich von unsichtbaren Händen berührt worden. Die Schauspielerin Anna Gasteyer, welche die Rolle der Elphaba im Stück Wicked übernommen hatte, beschreibt einige ganz konkrete Momente. Anna erwähnte als erstes die seit dem Brand des Iroquois Theaters nur noch selten benutzte Hintergasse, die Death Alley. Sie beschrieb die Gasse als sehr trostlos und düster. Sie sagte, es sei ein schreckliches Gefühl, dort zu sein. Am 30. Dezember, dem Jahrestag des Brandes, hatte Anna während ihrer Aufführung im Theater ein paranormales Erlebnis. Am Ende des ersten Aktes lernt ihre Figur, die Hexe Elphaba, das Fliegen und fliegt hoch in die Luft. Es gibt eine Menge Nebel und Rauch und das Orchester spielt sehr laut. Während sie hoch in die Luft flog, bemerkte Anna viele Menschen, die in kleinen Gruppen auf den Kulissen stehen. Nach der Vorstellung ging sie einen langen, verlassenen Gang entlang zu ihrer Garderobe, als sie Kinder weinen hörte. Einen Moment später sah sie eine Frau und zwei Kinder am Ende des Ganges stehen, die in Winterkleidung bekleidet waren. Die Familie wirkte ruhig und gefasst, aber fehl am Platz. Vor allem die Mutter strahlte Traurigkeit aus. Anna nickte der Frau zu, diese erwiderte das Nicken. Dann bogen sie um eine Ecke und verschwanden. Anna hatte keinen Zweifel daran, dass diese Familie bei dem Brand von 1903 umgekommen war. Sie sagte, Wicked sei ein Stück für Familien und Kinder und es sei naheliegend, dass die Geister anderer Mütter und Kinder sie nachts begleiten würden. Wenn ihr also mal in Chicago seid, lohnt sich definitiv ein Besuch des Theaters. Und das nicht nur wegen den möglicherweise paranormalen Erlebnissen. Vielleicht habt ihr auch eine geisterhafte Erscheinung oder habt ein merkwürdiges Gefühl in der Death Alley.
Dankeschön.
Gerne.
Sehr spannend.
Fand ich auch.
Mal ein Theater. Ich weiß gar nicht, hatten wir das schon mal? Ein Theater?
Nee, ich glaube nicht.
Ich glaube, das ist Premiere.
Ja, ich glaube auch.
Also ich kann mich jetzt nicht in ein Kino, Theater...
Nee. Habe ich jetzt auch keins auf dem Schirm. Und ich fand das halt... Das hat mich natürlich sofort auch gecatcht, weil... Als ich das...
Und warum?
Weil ich schon mal in Chicago war.
Ach, was? Du warst schon mal in Chicago? Erzähl uns mehr.
Ja. Nein, und weil ich... dachte so, weil ich das gesehen, also ich habe dieses Schild von dem Theater, also ich weiß nicht, ob man es Schild nennt, also was so, vorne diese, am Theater ist.
Die so lang sind.
Genau. Wo der Name dran steht.
Von oben nach unten geschrieben ist.
Genau, richtig, wo der Name dann dran steht. Als ich das gesehen habe, das kam mir auch so bekannt vor, ne, weil ich dachte, davon hast du doch bestimmt, also irgendwas sagt dir das, ne? Mhm. Und dann bin ich meine Fotos durchgegangen und tatsächlich habe ich ein Foto von diesem Schild. Also es ist natürlich jetzt nicht, man sieht sonst nicht viel vom Theater, also man sieht wirklich fast nur dieses Schild. Aber es ist endlich mal eine Location, wo ich selber ein Foto beisteuern kann.
Woohoo!
Und das ist dann so, wo ich gedacht habe, das guckst du dir jetzt mal genauer an. Und war dann doch tatsächlich ganz, ganz spannend.
Cool.
Ja, also mittlerweile heißt es aber auch nicht mehr Oriental Theater. Also ich war 2016 da, da hieß es noch so. Mittlerweile heißt es aber Netherlander Theater, also PM Netherlander oder irgendwie sowas.
Ja.
Wahrscheinlich von dem, der das gekauft hat oder
so.
Mittlerweile steht da halt auch nicht mehr Oriental auf dem Schild, sondern Netherlander. Ne?
Aber damals bei dir war es noch Oriental?
Genau, bei mir war es noch Oriental. Ah, ja, also irgendwo dazwischen wurde das geändert.
Also hast du noch den Originalschriftzug.
Mhm. Ja, also sonst habe ich auch gar nicht so viel im Aftertalk, was vielleicht noch ganz interessant war. Also zwischendurch gab es immer mal wieder Situationen, wo das Theater so, wollen wir das weiterführen? Oder dann hatte sich das irgendwie nicht mehr so gelohnt. Und 1981 wurde das Theater tatsächlich auch mal für die Öffentlichkeit geschlossen. Und da gab es auch Diskussionen darüber, dieses Gebäude in ein Einkaufszentrum samt Kino umzuwandeln. Da gab es dann aber einen tollen Mann, der dann gesagt hat, ich kaufe das jetzt und mach das wieder, bring es wieder zur alten.
Das war Mr. Netherlander.
Nee, das war 1981.
Ja und?
Ja,
kann doch immer noch.
Nee, das war dann nicht Netherlander. Also dann hieß es ja, ich weiß jetzt nicht, wie der Mann hieß. Auf jeden Fall hat der gesagt, nee. Also das muss ein Theater bleiben. Ich nehme jetzt Geld in die Hand, ich restauriere das wieder.
Oh, und toll.
Ja. Und es hat mittlerweile eine Sitzkapazität von 2.253 Personen.
Moment, wie viel war das vorher?
1.600.
Ach, wow, das habt ihr aber...
Ja, wurde halt wahrscheinlich anders gebaut, noch mehr Ränge und sowas wahrscheinlich eingefügt als damals.
Ja, krass.
Und das ist wahrscheinlich einfach ein Stück größer vielleicht
gemacht.
Ja, das, falls ihr aktuell in Chicago sein solltet, momentan spielt da das Musical Mrs. Doubtfire.
Da gibt's ein Musical?
Ja.
Nein. Mhm. Oh, wie cool.
Ja. Das spielt noch bis Ah nee, Quatsch. Nee, ist schon vorbei.
Schön, dass Diandra dabei auch auf die Uhr geguckt hat.
Ja, weil da mein Datum, weil da das Datum draufsteht.
So, okay. Das ist vorbei.
Als ich nachgeguckt habe für den Aftertalk, war noch Mrs. Doubtfire aktuell. Aber seit dem 12. März spielt dort My Fair Lady.
Auch schön.
Stück. Ab dem 26. März Peter Pan, das Musical. Es gibt ein Peter Pan Musical, Leute, ja. Ja. Ab dem 30. April spielt dort Mamma Mia.
Was?
Mhm.
Boah, das ist ja voll die gute Show.
Das sind richtig gute Shows. So. Ja, ab dem 21. Mai spielt dort Beetlejuice. Und ab dem 3. Juni spielt dort Six, the Musical.
Ach, das mit den Frauen von dem Henry. Ja,
genau. Weiteres Programm stand jetzt noch nicht fest für das weitere Jahr.
Boah.
Aber ja.
Das ist ja richtig.
Also, falls ich nochmal nach Chicago komme,
kaufst du die Tickets.
Würde ich das auf jeden Fall einplanen. Also, ich habe auch mal geguckt. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt von Show zu Show sich ein bisschen unterscheidet in den Preisen. Ich schätze nicht. Aber die Kosten, also das günstigste Ticket war bei $72. Das sind ungefähr 66 Euro.
Boah.
Und ging dann hoch bis $583. Das ist dann aber tatsächlich irgendwo im Orchesterrang.
Oh, wow.
Also ganz speziell. Also sind ungefähr 533 Euro. Es gibt auch noch speziellere Sitzkategorien, also die dann auch noch sehr viel teurer sind. Die habe ich jetzt aber nicht alle aufgezählt. Aber ich finde, es ist okay preislich. Na, also ich fand es jetzt vergleichbar mit Hamburg zum Beispiel.
Ja.
Na, wenn du da ins Musical gehst.
Auf jeden Fall.
Ich glaube, da geht es auch irgendwo bei 50, 66 Euro vielleicht los. Vielleicht ein bisschen günstiger in den ganz bescheidenen Rängen. Aber ja, gut, man muss natürlich jetzt nicht das $583 Ticket kaufen. Also kann man natürlich, wenn ihr es euch leisten könnt.
Aber. Ja, wenn ihr gerade vom Besuch vom Stanley Hotel kommt, dann macht ihr einen Abstecher nach Chicago, um für $538
zu kaufen. Liegt ja quasi auch wirklich nebenan.
Ja, ist praktisch nebenan. Ja. Kleiner Katzensprung.
Ja, und vielleicht noch eine nette Randnotiz. Chicago wird ja auch Windy City genannt. Allerdings nicht, weil es dort so windig ist. Es ist tatsächlich zwar windig dort, aber nicht deswegen hat sie den Spitznamen. Sondern weil der Herausgeber der New York Sun 1893 die Stadt in einem Editorial so nannte. Er bezog sich dabei aber auf die Politiker voll mit heißer Luft der Stadt, die sich dafür einsetzten, dass die Weltausstellung 1893 in der Stadt und nicht in New York stattfand und um die Organisatoren dann warben.
Ah,
ja.
Spannend.
Aber mittlerweile wird es, glaube ich, hauptsächlich auch in Verbindung gebracht, weil es da relativ windig ist und so. Aber Chicago, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Es ist definitiv eine Reise wert.
Ja, also wenn, dann würde mich Chicago wohl auch interessieren. Also ich bin ja grundsätzlich, wenn ich nach Amerika reisen würde, würde das hauptsächlich wegen der Landschaft geschehen und nicht wegen diesen großen Städten.
Es ist aber auf jeden Fall mal super spannend, in so einer riesigen Stadt zu sein.
Ja, das würde
Vor
mich
allem
halt interessieren.
Fand ich das, muss ich echt sagen, gut, ich habe keinen Vergleich mit einer anderen amerikanischen Großstadt, also jetzt, ich war noch nicht in New York oder San Francisco oder sowas, aber ich fand es in New York super sauber, als ich da war.
In Chicago.
Ja.
Nein, du hast New York gesagt.
Entschuldigung, in Chicago, ja, sorry. Also ich fand es in Chicago sehr, sehr sauber, was ich nicht erwartet hatte in so einer Großstadt. Und es war, also ich war mit meiner Freundin ja 5 Tage da, 5, 6 Tage, und wir hatten zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, oh, so eng und bedrückt, also von den Menschen her. Das hat sich irgendwie so gut verteilt und günstiger öffentlicher Nahverkehr, Leute. Wochenticket für Gesamt-Chicago, und das ist ja nicht nur in der Innenstadt, sondern wirklich auch die Randbezirke, ich glaube $28 oder so.
Oh, sweet.
Ja.
Also, das zahlst du hier für einmal hin und rück nach Köln.
Ja, also da stand aber, also gut, ist vielleicht mittlerweile auch teurer, ne? Ich meine, ist jetzt ja auch schon 8 Jahre fast. Aber
das halte ich für ein Gerücht.
Ja, genau. Aber so viel dazu.
Mega. Auf jeden Fall eine coole Geschichte, mal über ein Theater zu hören.
Ja.
Auch so dramatisch mit Feuer und allem.
Ja, und weil es halt wirklich der größte Theaterbrand in der Geschichte war. Zu dem Zeitpunkt.
Zu dem Zeitpunkt.
Ich hoffe, danach kam nicht noch einer. Aber weil halt wirklich sehr viel ums Leben gekommen sind und weil natürlich sehr viel geschlammt wurde einfach und gar nicht beachtet wurde, gar nicht installiert war. Ja, Also es war halt auch sehr skandalös einfach. Mhm.
Ja, krass. Also ja. Auch heutzutage, ich habe ja eben schon gesagt, so mit diesem Asbestvorhang und so, da habe ich mir ja meine Nackenhaare hochgestellt, weil ich mir gedacht habe, um Himmels Willen. Und dann Nottüren, die dann verschlossen waren.
Ja.
Also, wow.
Also da war einfach alles falsch, was man falsch machen konnte.
Ja, also wenn ich das damit vergleiche, wo wir jetzt in Hamburg waren für Frozen letztes Jahr.
Gut.
Und der Typ gesagt hat, da geht nichts ohne vorher.
Ja, aber ne? Sie sind natürlich jetzt auch mittlerweile ein paar Jährchen weiter.
Ja, logisch, natürlich. Ich meine, wir reden jetzt
der Vergleich ist schon
vor vielen, vielen Jahren.
Krass. Also wir hatten wann waren wir da? Im September oder so, ne?
Im September, ja. Wo es so furchtbar heiß war.
Ja, und dann haben wir halt noch so eine Backstage-Tour nach dem Musical gemacht.
Ja.
Sehr spannend, also falls ihr da seid. Und es kostet nicht viel, ich glaube 26 Euro oder so.
Ja.
Macht das auf jeden Fall. Und es war wirklich sehr interessant, was unser Tourguide da dann erzählt hat, auch was die Brandschutzmaßnahmen zum Beispiel angeht.
Oder ja, so. Ja, also wenn da irgendwas nicht richtig ist, dann wird das ganze Ding nicht aufgeführt.
Ja, also vor jeder Show muss halt ein Feuerwehrmann freigeben.
Ja, und der sitzt dann auch die ganze Zeit daneben der Bühne und sitzt dann da. Ja. Und falls irgendwas kommt oder auftaucht oder ihm unangenehm ist, wird das alles sofort abgebrochen.
Ja.
Also das ist schon, also ich meine, das ist gut, aber mich hat das tatsächlich überrascht, dass das so ernst genommen wird.
Ja, wusste ich auch nicht. Ne? Also, dass das wirklich jedes Mal auch freigegeben werden muss. Ich weiß nicht, ob das eine gesetzliche Lage ist oder einfach der Anspruch von Stage Entertainment. Ja. Das weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall eine super Sache.
Ja, war schon echt cool.
Ja.
Aber wir durften leider nichts anfassen und auch keine Kostüme anfassen oder anprobieren. Habe ich ja mit gerechnet, dass ich Elsas Kleid mal anziehen darf, aber nein. Ich glaube, die haben sich nicht getraut, mir das Kleid mit 28.000 Swarovski-Kristallen zu überreichen.
Komisch.
Schade.
Ja. Aber gut, ja, genug des Aftertalk.
Mhm.
Dann würde ich sagen, gehen wir zum Abschluss der Folge.
Ja.
Noch was Schönes zum Schluss.
So, und ich fange jetzt heute mit meiner Empfehlung an und ich habe euch ja schon letztes Mal vorgewarnt. Ich lese jetzt wieder.
Ich auch, by the way.
Und ja, die Bücher, die ich ja gelesen hatte, die waren leider ein bisschen ein Reinfall. Das eine nicht ganz so und das andere sehr. Und dann habe ich mir ja ein Buch genommen, was ich kannte, wo ich wusste, das ist auf jeden Fall gut, aber ich hatte es auch ewig nicht mehr gelesen, sodass es auch nicht langweilig war, es jetzt nochmal zu lesen. Und dieses Buch möchte ich euch empfehlen, auch wenn es schon älter ist. Und zwar ist es Die Wanderhure von Ini Lorenz.
Mhm.
Und dazu gab es auch mal Fernsehfilme, ich glaube vom ZDF oder so.
Oder Sat.1, irgendwie Sat.1, glaube ich.
Oder Sat.1, keine Ahnung.
Es gab Fernsehfilme, glaube ich.
Ja, ne? Schlimmer Film.
Ich habe es also, nicht geguckt.
Ich hab den damals einmal gesehen. Es gibt auch Fortsetzungen.
Mhm.
Und fand den Film damals schon nicht gut. Und jetzt habe ich den nach diesem Buch nochmal angefangen, weil ich gedacht habe, komm, jetzt ist alles frisch. Mhm. Ich habe das Buch gerade durch. Ich habe nicht mal 10 Minuten geschafft.
Oh.
Ich habe wirklich nicht mal 10 Minuten geschafft, weil, nein. Ging nicht.
Oh, okay.
Ja.
Aber worum geht's denn?
Also, Die Wanderhure, meine Lieben, ist ein historischer Roman, hat absolut nichts mit Fantasy zu tun, sondern eher mit der brutalen Wahrheit des Mittelalters und dem täglichen Brot einer Wanderhure von damals. Die junge Bürgertochter, die sehr aus reichem Hause kommt, also nicht adlig ist, aber die kommt aus reichem Hause, Marie, und die ist versprochen worden an einen Bastardsohn von einem Grafen und soll den heiraten. Und ja, der führt aber nicht ganz so tolle Sachen im Schilde und deswegen wird sie aus der Stadt gejagt, weil sie beschuldigt wird, keine Jungfrau mehr zu sein.
Mhm.
Das ist natürlich nicht so. Allerdings hat der tolle Verlobte eben eine Schandtat vorbereitet und er lässt sie eben in der Nacht vor dem Gerichtsprozess vergewaltigen, damit er kein Meineid schwören muss, damit die Komplizen kein Meineid schwören müssen. Und so wird sie dann mit Rutenhieben, richtig harten Ruten, Rutenhieben aus der Stadt gejagt und sich selbst überlassen.
Krass.
Und sie wird dann gefunden von einer Wanderhure und von der Hiltrud. Und die nimmt sie dann in ihre Fittiche auf. Und ja, sie ist halt erst so ein bisschen, ja, gezeichnet halt. Sie ist traumatisiert, gebrochen. Aber die hat einen starken Willen, die hat vor allem Rache-Gedanken. Also sie lebt eigentlich dann nur noch weiter, weil sie sich rächen will. Und das ist im Prinzip das Buch. Also ihre Reise dahin, bis sie zu dem Moment kommt, wo sie sich endlich rächen kann. Aber es ist super geschrieben, es ist nicht zu langatmig, es hält sich nicht auf. Aber es ist auch nicht zu kurzatmig, sodass man geworfen wird von Szene zu Szene. Und natürlich gibt es auch ein bisschen eine Liebesgeschichte. Aber sehr am Rande, das ist nicht der Fokus. Und ja, es lässt sich einfach gut lesen. Wer historische Romane mag und das Buch noch nicht kennt, dem empfehle ich das sehr. Nicht den Film, aber das Buch.
Ja, cool. Danke für die Empfehlung. Ich habe es tatsächlich bisher noch nicht gelesen. Ich habe aber auch den Film nicht geguckt. Es hat mich bisher jetzt irgendwie nie so angesprochen.
Ja, aber es gibt mittlerweile sogar 9 Teile von dem Buch. Wow. Also von der Wanderhure.
Okay.
In etwa so krass wie hier Outlander.
Okay,
ne?
Ja.
Ich habe auch das zweite Buch, das habe ich jetzt noch nicht angefangen. Mm. Aber ja, ich habe mir überlegt, ob ich danach dann auch mal wirklich
weiterlese.
Ja,
klar. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Ich habe zwar in der letzten Zeit auch noch ein Buch beendet, aber ich bin mir noch unschlüssig, ob ich das als so gut fand, dass ich es empfehlen möchte. Deswegen empfehle ich euch heute eine Serie. Die ist, glaube ich, relativ neu auf Prime.
Mhm.
Es gibt halt nur eine Staffel. Die habe ich aber auch komplett jetzt durchgeguckt. Ich glaube, an 2-3 Tagen, Abenden. Und zwar heißt diese Serie Die verlorenen Blumen der Alice Hart. Oder The Lost Flowers of Alice Hart.
Ja.
Vorweg möchte ich sagen, da geht es viel um häusliche Gewalt. Sowohl an Frau als auch an Kind. Es wird nicht explizit immer, also es wird nicht gezeigt, ne, wie der Vater jetzt seine Tochter wirkt oder sowas. Aber es wird nicht gezeigt, wie er das Kind wirkt, aber aus der Kindessicht, sage ich mal zum Beispiel, wie das Kind hochguckt und den Vater sieht. Es hat mich vor allem in den ersten Folgen, muss ich teilweise schon echt weinen, weil es schon der Gedanke daran schon sehr hart war, ne, wie dieses arme Kind da von dem Vater behandelt wurde. Später geht's, ne, dann gibt's manchmal noch so Rückblenden. Ja, grob gesagt, es geht ja um Alice Hart. Anfangs noch ein 9-jähriges Kind. Ja, die halt bei Mutter und Vater lebt. Mutter schwanger, Vater ist aber halt ein Haustyrann, schlägt Frau und Kind, wenn's
ein Arschloch,
wenn halt irgendwas nicht so läuft, wie er das jetzt gerade will. Und es kommt dann zu einem Feuer, wo die Alice halt, also Mutter, Vater verliert und im Glauben gelassen wird, dass auch das Baby weg ist, gestorben ist. Und sie kommt dann über Umwege quasi zu ihrer Großmutter, die von Sigourney Weaver gespielt wird.
Oh.
Ja, sie spielt das sehr, sehr gut. Und sie hat eine Blumenfarm. Und auf dieser Farm leben ganz viele Frauen, die halt quasi dort Schutz vor häuslicher Gewalt suchen.
Oh.
Genau. Und es geht dann halt am Anfang darum, also sie spricht dann am Anfang nicht durch dieses traumatische Erlebnis, die Alice. Und ja, sie geht erstmal darum, dass sie dieses Trauma ein bisschen überwindet. Und am Ende ist sie dann aber auch erwachsen im Laufe der Serie und findet dann Sachen raus, wodurch sie dann woanders ein neues Leben anfangen möchte.
Ja.
Also ich fand es sehr, sehr spannend. Ich fand es auch ganz gut. Jede Folge stand unter dem Motto einer anderen Blume.
Ja.
Wo dann auch die Bedeutung, ich weiß nicht, ob es jetzt, sag ich mal, die realen Bedeutungen von diesen Blumen sind, aber innerhalb dieser Serie sind das die Bedeutungen für diese Blumen. Man kennt da, weil das spielt in Australien, du hast halt auch Pflanzen, die du so noch gar nicht kanntest. Zwischendurch werden so kleine Sträuße zum Beispiel auch gezeigt, die dann irgendwo hängen, die dann durch die Kombination, wie sie zusammengestellt sind, eine ganz spezielle Bedeutung haben. Die wird dann auch eingeblendet, was das heißt. Also ich fand es eine sehr bewegende, fesselnde Serie. die Schauspieler spielen es wirklich sehr, sehr gut. Also auch Sigourney Weaver. Ich fand sie unglaublich gut. Ich mag sie sowieso. Ja, ich mag die auch sehr, sehr gern. Sie spielt es unglaublich gut. Und ja, aber wie gesagt, wenn ihr mit dem Thema generell häusliche Gewalt und sowas nicht so gut klarkommt, ist es nicht was für euch, weil es auch in späteren Folgen durchaus Thema ist. Nicht nur als Rückblende in der Vergangenheit. Aber ansonsten kann ich die Serie sehr empfehlen. Mhm. Also ich fand sie sehr, sehr gut.
Cool. Sollte ich vielleicht auch noch kurz anmerken, also in dem Buch ist, wird durchaus auch nicht hinterm Berg gehalten. Ne? Also das ist halt teilweise echt brutal. Da, wer damit Probleme hat, der sollte vielleicht überlegen oder dann eben ein paar Seiten überspringen oder so.
Ja.
Ja. Aber gut, also da, die Serie klingt echt spannend. Wir haben kein Prime mehr momentan. Ja, wir reduzieren alles, wie ihr merkt. Aber wir wollen halt wieder so ein bisschen mehr raus aus der ganzen digitalen, aus diesem digitalen Sumpf und bisschen mehr analog sein. Ne? Deswegen mehr lesen und so. Ich meine, wir lassen uns natürlich trotzdem nicht das Zocken nehmen und auch Filme und so nicht, aber wir sehen dann halt nicht mehr so 15.000 Leasing.
Nee, aber Leasing, gut, vielleicht Streamingdienste kann man die dann ja, wenn man jetzt kein Prime hat, dann
Es gibt bei Prime also, ja auch, ich meine, wir gucken ja trotzdem auch, ne, die Dämonenjäger und Geisterakten auf Prime, die muss man sich halt kaufen.
Ja gut, die muss man sich ja so oder so kaufen.
Aber es gibt ja auch da Serien, die man mit Werbung gucken kann zum Beispiel.
Ja, genau, also das habe ich jetzt auch, weil ich jetzt auch nicht einsehe, nochmal 3 Euro extra zu zahlen.
Ja.
genau.
Gut.
So, ich stelle einfach meine Frage direkt hinterher. Das ist so eine kleine Grundsatzfrage.
Oh.
Nichts Schlimmes. Aber, Katharina, wie kommt Besteck in die Spülmaschine?
Mit Köpfen nach oben.
Hä?
Also mit den Köpfen nach oben.
Auch die Messer?
Klar.
Hä?
Voll.
Was?
Natürlich, sonst werden die doch stumpf, wenn die mit den Dingern da unten, also mit den ganzen anderen Bestecken.
Doch wehtun.
Ja, du greifst doch nicht blind da rein. Du hast doch Augen im Kopf.
Also ich tue Messer nie mit dem Dings nach oben da rein.
Nein, nee. Ich tue die niemals mit dem Kopf nach unten da rein, weil die werden doch dann stumpf, weil die die ganze Zeit an die anderen Bestecke klacken.
Nee,
so.
Also meine sind jetzt nicht stumpf.
Und ich meine, da muss man halt einmal 30 Sekunden vorsichtig sein, wie man sein Besteck da rausholt. Nee,
also wenn ich meine ganz eigene Spülmaschine hätte und da kein anderer wäre, der meine Einräumen... Gewohnheiten stören würde.
Wer könnte das wohl sein?
Würde Besteck bei mir einfach Gabeln, einfach Löffel, einfach
Messer. Echt?
Ja, weil denn beim Ausräumen kannst du einfach den Bunch Gabel nehmen, einräumen.
Da hätte ich jetzt aber wieder das Problem. Normalerweise, ich kann das verstehen und wäre normalerweise auch fast bei dir. Aber ich hätte diese Paranoia, dass das dann alles so zusammenfällt und dann nicht richtig sauber wird. Weißt du, so zusammenfällt, wie in der Schublade ist.
Nee.
Ineinander fällt.
Du musst sie halt nur richtig drapieren da drin.
Ja, aber das ist einfacher, wenn du die einfach in unterschiedliche Kistchen, also in unterschiedliche Fächer fallen lässt.
Nee.
Und dann musst du da nicht darauf achten, dass die auch wirklich auseinander sind. Weil wenn so viele unterschiedliche Bestecke in einem Fach sind, dann...
Ja, stimmt schon, aber...
Und jetzt lachen alle die ihr Besteckfach einfach als Schublade oben haben. Die lachen uns jetzt aus wie Povos.
Ja. Wobei, ich muss sagen, ich bin gar nicht so der Fan von Besteckschubladen in der Spülmaschine.
Warum?
Also, weiß ich nicht.
Ich hätte gerne eine.
Fühle ich nicht so.
Ich hätte gerne eine, dann hätte ich mehr Platz unten, um Zeug einzuräumen.
Ja, ich verstehe jeden, der das gut findet, aber ich weiß nicht, ich fühle das irgendwie
nicht. Du fühlst das nicht?
Nee, ich fühle das nicht.
Aber du fühlst auch keine Messerspitzen oben?
Nee, eben.
Also, oder doch, vielleicht aus dem Grund.
Ja, gut.
Interessante Frage.
Ja, ne?
Finde ich cool. Ich bin gespannt, wie die Community hier darauf antwortet.
Ich
könnte mir vorstellen, dass das wieder so eine Diskussionsfrage wird. So richtige Teams, die sich dann bilden.
Ich denke auch.
Meine Frage an dich ist ein bisschen eklig.
Mhm.
Und zwar möchte ich gerne wissen, welchen Geruch du so widerlich findest, dass du wirklich einen richtigen Brechreiz bekommst.
Oh.
Was kann deine Nase gar nicht ab?
Boah, das muss ich überlegen. Also manchmal ist halt echt Babyscheiße schon oder Kinderscheiße. Also je nachdem, was da so drin ist, ist
echt, ja?
Schon echt so übel, muss ich sagen.
Okay.
Also ganz am Anfang nicht, also wenn die nur Milch kriegen, ist das...
Aber dann?
Wenn es dann mit Essen losgeht, dann ist das teilweise schon, wo du denkst so... Also da kann ich jede Videos verstehen, wo die Männer dann vorgeführt werden, wenn sie mal Windel wechseln und dann so da steht... Aber ich kann es verstehen. Mhm. Ich stehe selber manchmal so da.
Du bist selbst der Mann.
Ich bin selbst der Mann, ja. Ich finde aber generell dieses Männervorführen auch
blöd. Ja, das finde ich auch nicht richtig.
Aber, boah, was denn noch? Es gibt Gerüche, aber ich komme jetzt halt nicht drauf. Echt?
Also bei mir ist es wirklich, das, was mich zum Brechen reizt, ist wirklich Kotzgeruch. Das kann ich ums Verrecken nicht, also da muss ich wirklich, weiß ich nicht, mich so eine harte Selbstdisziplin an den Tag legen, dass ich da wirklich, wirklich zu kämpfen habe.
Das ist auch fies, ja.
Ansonsten fällt mir eigentlich auch kein Geruch ein, wo ich so
ich gar weiß, nicht Ich weiß, dass ich letztens so eine Situation hatte. Ich sehe mich genau, wie ich da stand und so. Aber ich weiß nicht mehr, wodurch das ausgelöst wurde.
Ja, das ist ja doof. Vielleicht fällt es dir ja nochmal ein.
Ja, vielleicht. Da treibe ich es drunter.
Ja. Aber ja, ansonsten, ja klar, gibt es ganz viele Gerüche, die ich ganz schrecklich finde. Mm. So ungewaschener Muff. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Von Personen, die sich nicht waschen und dann...
Dieses getrocknete Muff.
Ja, ganz schlimm.
Ja.
Aber ja, also Kotze ist halt wirklich das...
Endgegner.
Wirklich. Also da hätte ich selbst ein Problem... Oder hatte ich auch schon selbst Probleme mit hier meinem Bonussohn oder auch damals mit Aaron, meinem meinem Au-pair-Sohn. Nee, da war ich. Da hätte ich fast mitgereiert.
Es ist auch fies.
Ja.
Also ich mag das auch überhaupt nicht. Es kommt sehr gut, wenn du ein Kind hast, was sich beim Heulen manchmal so reinsteigert, bis es dann bricht. Ganz toll. Yay.
Party hart.
Aber ich habe es zum Glück meistens nie so schlimm, dass ich selber davon direkt mit loslegen würde.
Aber, ich würde loslegen.
Ja.
Ich würde sie auch ankotzen.
Schön. Ja, gut.
Schön, dann beende ich mit diesem wunderbaren Thema.
Diese Folge zum
Die
Kotzen.
Folge. Hoffentlich ist euch nicht zum Kotzen zumute jetzt.
Ja, hoffentlich nicht. Die Frage kam mir zum Glück ganz am Schluss.
Ja.
Und
wer jetzt noch nicht mehr mithört, der wurde verschont.
Genau.
Und alle anderen, Kopf hoch. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Auf der Suche nach Spaß und Beschäftigung fährt Danny und fährt... Nein. Was? Bis er schließlich nach einer Ecke plötzlich stehen bleibt und am Ende des Flures in die Gesichter zweier blasser junger Mädchen blickt, die ihn auf unheimliche Weise anstarren.
Wusste ich doch, dass ich das kenne.
Sorry. Ich habe mich gefragt, wann...
Nein, ich wusste es schon vorher mit dem...
Mit dem drei
Gänge und sowas. Aber ich dachte so, hä? Nee.
Sorry. Während der Zuschauer die unheimlichen Stimmen der beiden Mädchen vernimmt, die auf... Was? Achso, ich habe die Zeile... Ich habe die Zeile nicht verlesen. In der Zeile verlesen. Abgelegen, inmitten von der wunderschönen Landschaft Colorados. Ich habe Berglandschaft vergessen. Da steht Berglandschaft, aber ich habe das Berg vergessen. Obwohl dies ein bedeuerliches Ende... beschloss Stanley, in die Fußstapfen von Lord und Raven zu treten und ein luxuriöses... Das war irgendwie komisch ausgesprochen.
Irgendwie schon, ne?
Beschloss Stanley, die Fuß...
Okay.
Beschloss Stanley, in die Fußstapfen von Lord und Raven zu treten und ein luxuriöses Resort zu errichten, in dem Oberschichtler aus dem Osten wie in... Wie, was? Aus dem...
Moment...
In dem Oberschichtler aus dem Osten.
Oberschichtler.
Nein, da steht schon Schichtler. Ich habe jetzt falsch gesprochen. In dem Oberschichtler aus dem Osten wie er. beschloss Stanley, in die Fußstapfen von Lord Dunraven zu treten und ein luxuriöses Resort zu errichten, in dem Schichtler. Beschloss Stanley, in die Fußstapfen von Lord Dunraven.
Weil ich an die über die Fashion erinnert wurde.
Sorry.
Mann.
Beschloss Stanley, in die Fußstapfen von Lord Dunraven zu treten und ein Lux zu richten. Scheiße. Da es von Schattengestalten über seltsame Geräusche. Mehr als ein Geist sollen bereits. Was?
Geist? Da steht Gast. Ups.
Geist, das ist doch egal. Ein beeindruckendes Stück klassischer.
Klassisch.
Beeindruckend. Verdammt. Stanley schenkte ihr zum Tag der Eröffnung des Saals So viel zu dem Thema. Macht diese Tatsache aber durch ihre außerdem von Möbeln, die während des Schlafs des Zimmers. Nein. Und nicht zuletzt legen wir ein Augenmerk auf das Zimmer, das vielen Gästen vorsätzlich, aber viele Gäste nicht. Auch heute noch besuchen Menschen aus aller Welt dieses Kleinod in den wilden Midlands von Amerika. Nein.
Steht da gar nicht.
Wow. Da steht in den wilden Midlands Amerikas. Und obwohl der heutige Besitzer. Scheiße. Das hat man bestimmt gehört.
Bestimmt. Also ich hab's ja schon im Kopfhörer gehört. Das Theater hatte eine Kapazität von etwa 1600 Plätzen und verfiegte über 3 Zuschauerränge.
Stopp, du hast verfiegte gesagt.
Verfiegte? Bei der Nachmittagsvorstellung am 30. Dezember herrschte großer Andrang, da viele Kinder über die Feuertage.
Aha.
Während einer Tanznummer im zweiten Akt endet. Vor allem Mütter und Schulkinder.
Schulkinder.
Darunter David. Die Spuktouren durch Chicago veranstalten.
Was?
Sie sagte, Wicked sei ein Stück für Familien und Kinder und sei